Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ihr habt sicher auch schon das Problem gehabt, dass irgendwie das Gerät auf einmal da oben rechts rot wird, oder? Das heißt dann, wir brauchen dringend Energie. Zum guten Glück bin ich da ein bisschen vorbereitet. Mal schauen, ob das funktioniert. So. Ha, wunderbar. Jetzt hat das Ding wieder Kraft und Energie. Ja, mal eine Frage. Wie ist denn das jetzt mit dem Heiligen Geist? Ist denn das so ähnlich? Ist denn der Heilige Geist einfach so eine Kraftquelle, bei der man so einstecken kann mit dem richtigen Gebet und dann fließt diese Kraft und irgendwo ist dann die Quelle der Kraft, so wie hier, oder? Das ist dann irgendwo vielleicht ein Atomkraftwerk. Na gut, das wird jetzt abgeschalten. Aber ist denn das jetzt so? Verhält sich das denn jetzt genau gleich? Also ist denn der Heilige Geist nur eine andere Form zu sagen, das ist das Wirken Gottes oder das spürbare Erlebnis, erlebbare Wirken Gottes? Oder ist es eben mehr? Nun, ich nehme das jetzt mal so mit. Das war jetzt eine Schnellladung. Nun, diese Frage wollen wir heute Morgen nachgehen. Und interessant ist, dass ja bereits im Alten Testament eine Pluralität in der Gottheit bekannt ist. Und wenn man das Alte Testament ein bisschen genau liest, merkt man das eigentlich schon im ersten Kapitel. Ihr kennt sicherlich alle diesen bekannten Vers 26. Und Gott sprach. Übrigens, Gott ist hier Elohim. Und die ein bisschen Hebräisch können, die wissen, Him ist ein Plural. Also das heißt schon, das Wort selber in sich sagt, dass da eine Pluralität ist. Und dann kommt es, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Ja, das ist ja spannend, oder? Also lasst uns. Also das bedeutet hier nicht, dass er zu den Engeln gesagt hat, hey, lasst uns jetzt Menschen machen, weil die Engel waren ja nicht mit dabei beim Menschen machen. Und dann war dieser mysteriöse Engel des Herrn, könnt ihr euch erinnern? Ein Engel, was ist ein Engel? Das ist ein Apostel, ein Gesandter Gottes. Aber gleichzeitig war dieser Engel des Herrn nicht einfach nur ein Engel, sondern er wurde angebetet, es war Gott selber. Lest doch einfach mal nach, wie die Geschichte, als Gott, eben der Engel des Herrn, einen Besuch gemacht hat bei Abraham. Das ist jetzt Hausaufgabe. Und da zeigt sich eben bereits schon die zweite Person der Gottheit, weil Gott im Himmel, das war bekannt, oder? Yahweh im Himmel, aber dieser Gott, der erlebbar war, sichtbar war, der da war, der Engel des Herrn, das war eben Jesus Christus, bevor er Mensch geworden war, hat er sich so gezeigt. Und dann lesen wir zum Beispiel ganz zu Beginn, wo es ja heißt, eben Gott hat Himmel und Erde erschaffen, die Erde war wüst und leer. Und dann heißt es, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an die Geschichte mit David und Goliath, oder? Das ist ja sehr bekannt. Und bevor das passierte, hatte Samuel eben den David gesalbt, zum König gesalbt. Und dann lesen wir, dass der Geist Gottes, eben der Heilige Geist, über David gekommen war. Übrigens, kleine Klammerbemerkung, nicht in das Herzen Davids, weil die Innewohnung gibt es erst seit Pfingsten. Vorher war der Geist Gottes über einer Person, nicht permanent innewohnend. Deshalb musste er ja auch beten, nachdem er gesündigt hatte, bitte Herr, nimm nicht den Geist von mir. Das ist ein Unterschied. Also bereits im Alten Testament war das drin. Aber erst im Neuen Testament haben wir dann die klare Offenbarung. Wir schauen uns die Begebenheit an, wo Jesus den öffentlichen Dienst begonnen hat. Und das war, indem er sich identifiziert hat mit all denjenigen, die gesagt hat, hey, wir müssen uns jetzt bereit machen. Der Messias kommt. Und Johannes der Täufer war da und taufte diese Taufe zur Buße. Und sagte, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe, weil eben der König kam. Und so hat sich Jesus hier identifiziert, nicht weil er irgendwie eine Sünde hatte, über die er irgendwie Buße tun musste, sondern weil er sich identifizierte. Und genau bei dieser Begebenheit lesen wir, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, und da haben wir ja den Mensch gewordenen Sohn Gottes, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und im Alten Testament war es ja so, dass es drei Ämter gab, welche eben eine Salbung hatten, bei denen mit dem Öl meistens der hohe Priester dann gesalbt hatte. Das war der König, Prophet und Priester. Und genau das ist Jesus. Hier hat er den öffentlichen Dienst begonnen und wurde echt gesalbt vom Heiligen Geist. Nicht mehr im Symbol des Öles, sondern eben jetzt echt. Der Heilige Geist kam hier, die dritte Person der Gottheit. Und dann sehen wir, beziehungsweise hören wir, den Vater. Auf einmal sprach eine Stimme, und das war jetzt Gott Vater, der vom Himmel her, aus dem Himmel heraus. Das ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude oder eben Wohlgefallen. Bereits das wird uns hier so klar dargelegt. Und wir haben noch viele andere Stellen, die aufzeigen, Gott ist einer. Wir glauben an einen Gott. Also wir sind Monotheisten. Aber in dieser Gottheit hat sich diese Pluralität, diese Vielfalt der drei göttlichen Personen gezeigt. Und heute eben versuchen wir hier ein bisschen tiefer einzusteigen und schauen, denn ja, wie ist denn das jetzt mit dem Heiligen Geist? Ist das jetzt wirklich eine Person? Und ich möchte dabei vier Eigenschaften aufzeigen, die eine Person oder Persönlichkeit ausmachen. Und dann schauen wir, ob das passt, oder? Um dann letztendlich eine Schlussfolgerung zu ziehen. Und da beginne ich mit dem ersten Aspekt, die Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, jede Person kann in irgendeiner Form kommunizieren. Also eigentlich nicht in irgendeiner Form, sondern mit der Sprache kommunizieren. Das ist ja das Besondere, oder? Dass wir ja mit der Sprache einander etwas mitteilen können. Und vom Heiligen Geist heißt es ja auch im Johannes 14, 26, das wurde auch letzten Sonntag auch gelesen, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem, Jesu eben, Namen. Also wir sehen hier die drei Personen, der Vater sendet im Namen Jesu den Heiligen Geist. Eben als Person. Und als Person wird er eben kommunizieren, nämlich euch lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und später dann in der Apostelgeschichte lesen wir dann ganz konkret die Anwendung, als Paulus da war und Barnabas in der Gemeinde in Antiochien. Und dann waren sie da und sie dienten, sie fasteten, da sprach der Heilige Geist. Sondert sie aus und so weiter. Also wir sehen hier ganz klar, der Heilige Geist spricht und er kommuniziert. Jetzt, hier haben wir Formen, wo wir das mit einem ganz klaren Wort auch hören, aber Gott hat natürlich vielfältige Art zu kommunizieren. Das ist übrigens Hebräer 1,1, beginnt ja so. Oder Gott hat in vielerlei Weise und in vieler Art gesprochen. Das heißt in Griechisch polytropos, also viel poly und tropos, vielleicht die Grammatik studiert haben, die wissen und Literatur, es gibt die sogenannten Tropen. Also nicht nur die Tropen da, die ganz warm sind, irgendwo im Süden, sondern das sind eigentlich verschiedene Ausdrucksweisen, oder, die wir haben. Eben, wir kennen ja verschiedene Ausdrucksweisen, Lyrik zum Beispiel, also Poesie oder Narrativ und so weiter. Also Gott hat verschiedene Formen zu kommunizieren. Er kann eben kommunizieren mit klaren Worten. Und die klarste Kommunikation haben wir eigentlich hier. Das Wort Gottes ist ja Theopneustos, also göttlich eingehaucht. Jeder Schreiber wurde vom Heiligen Geist inspiriert, damit wir hier das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes haben. Und dieses Wort Gottes ist übrigens wirklich die Norma Normans, sagt man denen. Das ist jetzt Lateinisch. Also das heißt, die normierende Norm. Also alle anderen Kommunikationen, also wenn ich einen Eindruck erhalte, wenn ich ein Bild erhalte, wenn jemand anders zu mir spricht, das kann eben auch das Sprechen des Heiligen Geistes sein. Oder in irgendeiner Form, oder ich erlebe etwas und merke, oder ich träume etwas und merke, wow, das ist das Reden des Heiligen Geistes. Immer prüfen mit dem Wort Gottes, weil Gott widerspricht sich nie. Also wenn er hier etwas klar sagt, dann kann es nicht sein, dass er dir etwas anderes sagt. Manchmal ist es so, dass wir den Eindruck haben, Gott hat mir jetzt das so gesagt. Und wenn man genau schaut, ja, aber die Bibel sagt doch das. Ja, das ist jetzt eine Ausnahme. Gibt es nicht. He? Also einfach klar, der Heilige Geist kommuniziert. Und das wird dann in 14 Tagen von Toffi noch ein bisschen vertieft. Ich komme zum zweiten Punkt. Wir reden hier von den kognitiven Fähigkeiten. Also sorry, wenn ich heute Morgen ein bisschen viel Fremdwörter habe, versuche das zu erklären. Das ist einfach die Fähigkeit zu denken. Die Fähigkeit eben wirklich etwas zu verstehen. Und zu erkennen. Übrigens sind diese beiden Fähigkeiten eben genau für uns Menschen als Personen da. Wir können nachdenken, oder sollten wenigstens. Und dann, wenn wir nachdenken, eben, dann können wir auch kommunizieren. Wir können etwas aufnehmen. Und das unterscheidet uns auch von der Tierwelt. Die Tierwelt ist die Schöpfung. Und wir sollen den Tieren gut schauen. Aber Tiere sind nicht gleich Menschen. Das ist den Tieren nicht gegeben. Sie können nicht zu Gott kommunizieren. Sie haben eine Form von Kommunikation. Sie können nicht im Sinne, wie wir nachdenken und eben überlegen und etwas verstehen. Und ich möchte diesen Vers aus 1. Korinther 2 nehmen. Uns aber hat es Gott geoffenbart. Und er spricht hier jetzt eben von der Weisheit Gottes auch, von den Gedanken Gottes, durch seinen Geist, also durch den Heiligen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur das Geist des Menschen? Also auch wenn ich jemanden sehr gut kenne, und meine Frau Tatjana, die kenne ich wirklich sehr gut, aber letztendlich, oder, ihre Gedankenwelt, alles was drin ist, letztendlich kennt sie das noch besser. Versteht ihr, was ich meine? Also wir können nur von außen das irgendwie wahrnehmen, was kommuniziert wird. Und so kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Eben weil er eben Gott selber ist. Und so kann eben der Geist Gottes auch diese Gedanken uns weitergeben, kommunizieren, eröffnen oder wir reden auch von erleuchten. Das ist der Punkt, den wir hier haben. Und gerade wenn wir eben diesen Aspekt anschauen, ist es noch wichtig zu sehen, diese Kommunikation, die da ist, das ist nicht einfach irgendwie etwas Mystisches, dass wir sagen, oh okay, wir müssen irgendwie Mystiker werden und wir müssen uns jetzt irgendwie zurückziehen und mal ein paar Monate irgendwo in den Bergen verschwinden und dann uns versenken und passiv werden und dann wird uns irgendwie dann das geoffenbart. Es ist ganz wichtig, es ist eigentlich ein aktiver Umgang. Und Jörg, du hast es sehr schön gesagt in der Einführung. Unsere Beziehung zu Gott ist eine lebendige, persönliche Beziehung. Es ist eine Beziehung, bei der wir eben gegenseitig kommunizieren. Und der Geist Gottes wird uns eben dann Schritt für Schritt in diese Gedanken auch einführen. Also er denkt, hat kognitive Fähigkeiten. Wir gehen weiter in einen dritten Aspekt. Man sagt ihm volitionale Fähigkeit. Das ist ganz einfach. Wir haben einen Willen. Gott hat uns diesen Willen gegeben. Du kannst zum Beispiel, also heute Morgen konntest du entscheiden, trinke ich jetzt einen Kaffee oder trinke ich keinen Kaffee, oder? Ich habe mich entschieden, ich trinke einen Kaffee. Aber gegen etwas anderes Essen entschieden, oder? Das ist ein Entscheid. Also ich kann entscheiden. Und das ist der Heilige Geist auch. Er kann handeln mit seinem Willen. Und sehr bekannter Vers, ja auch, wenn es gerade um die Gaben geht, die Gaben des Geistes, oder? 1. Korinther 12 ist ja dieses Kapitel, oder? Also 1. Korinther 12, 13, 14 sind die drei Kapitel, die behandeln die Gaben des Geistes. Und dann heißt es aber, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, eben der Heilige Geist. Und dann heißt es, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Nicht wie du oder wie ich will. Oder manchmal wollen wir irgendeine Gabe und sagen, oh, diese Gabe, die möchte ich unbedingt jetzt haben. Oder das will ich. Oder? Also denk daran, wir sind Bittsteller vor Gott. Wir sind nicht da, um Gott vorzuschreiben, was er machen muss. Also wir können natürlich sagen, wow, diese Gabe, das wäre wunderbar, wenn ich die hätte, Herr. Bitte, wenn es in deinem Willen ist, schenk mir diese Gabe. Das darfst du durchaus, oder? Aber nicht ihm vorschreiben, was er machen muss. Das musste ich auch lernen. Ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, da habe ich immer dem Herrn gesagt, was er jetzt eigentlich tun müsste in dieser bestimmten Situation. Letztendlich hat er dann nicht das gemacht. Und naja. Und ich sage dann einfach eben die Kinder haben, wissen, wie das ist, oder? Kleine Kinder, die haben so ihre Trotzphase. Und dann wollen sie unbedingt ihren Willen durchstieren, oder? Kennt ihr das? Ja, bekannt, oder? Und seien wir nicht so kleine Kinder geistlich, oder? Das denke ich da noch ganz wichtig. Also Gott, und wir sehen dann zum Beispiel auch in der Führung, oder? Wie Paulus, also in der zweiten Reise, ging er ja durch Kleinasien, die heutige Türkei, und dann wollte er dort dienen, wieder in den Gemeinden, wo er war. Und dann heißt es dort ganz interessant, eben, dass der Heilige Geist ihnen das gewährt hat. Also der Heilige Geist hat ganz klar gesagt, nein, das will ich jetzt nicht, ich will etwas anderes. Ich will nämlich, dass du nach Europa gehst. Oder? Und dann war diese wunderbare Vision, die er dann hatte, und er ging dann nach Philippi letztendlich. Ich komme noch zum vierten Aspekt. Emotionale Fähigkeit. Das gehört auch zu den Fähigkeiten oder Eigenschaften einer Person. Und das finde ich etwas ganz Spezielles. Zum Beispiel im Römer 15 sagt Paulus, liebe Geschwister, wir sind durch die Liebe des Heiligen Geistes miteinander verbunden. Die Liebe ist ja das Höchste, das Schönste, in dem wir eben verbunden mit der Emotion auch, oder, diese Liebe zeigen können. Habt ihr euch da schon gesagt, oh, ist das ein kalter Mensch? Also übrigens, das ist jetzt noch eine kleine Klammerbemerkung. Menschen, die eben mehr ihre Emotionen zeigen, zum Beispiel eben in Lateinamerika, oder, zeigt man mehr die Emotionen. Und wir hier in unserem Kulturkreis zeigen das weniger. Und dann heißt es, wir sind eher kalt. Oder? Das habe ich schon gehört, diesen Ausdruck. Das heißt nicht unbedingt, dass wir weniger Emotionen haben, wir zeigen es einfach weniger, oder? Aber die Liebe, wenn ich jemandem liebe und ich zeige das irgendwie nicht, auch mit Emotionen, dann wird wahrscheinlich das Gegenüber Mühe haben, mir das abzukaufen, oder? Also wenn du deine Frau sagst, ja, ich liebe dich, aber du zeigst das auch nicht irgendwie emotional und deine Emotionen gehen gar nicht mit, oder? Dann ist irgendetwas in dieser Liebe wahrscheinlich nicht ganz okay. Oder ich nehme ein anderes Beispiel, Epheser 4, 30, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Übrigens habt ihr gewusst, dass Paulus hier einen Vers aus Jesaja genommen hat, als Basis. Ja, müsst ihr mal nachlesen, Jesaja 63, Vers 10. Dort ist nämlich die Begebenheit, dass Gott sich beklagt, durch Jesaja geschrieben, dass er sagt, mit euren Sünden, mit euren Hartnäckigkeiten, er spricht dann hier zum Volk Israel, habt ihr meinen Heiligen Geist betrübt. Und dieser Gedanke, eben der war schon damals im Alten Testament da, und jetzt, wenn das jetzt nur eine Kraft wäre, also ich kann jetzt da mein Kraftwerk, also nein, diesen Transformator da, den kann ich nicht betrüben, oder? Eine Kraftquelle, etwas Unpersönliches. Sondern es ist ganz klar, dass eben hier herauskommt, der Heilige Geist ist eine Person. Und deshalb sollen wir auch alles daran setzen, eben ihn nicht zu betrüben. Ich hoffe, dass ein bisschen klarer geworden ist mit diesen vier Eigenschaften, die wir jetzt da betrachtet haben, die eben eine Person ausmachen und gesehen haben, in der Bibel wird uns das ganz klar gesagt, die sind da. Also somit ist der Heilige Geist nicht einfach nur ein Ausdruck der Wirksamkeit Gottes oder der Kraft Gottes, wie das eben zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas gelehrt wird, oder? Dass, wenn man im Gespräch ist mit den Zeugen Jehovas, muss man auf diese Punkte eingehen und ihnen gerade mit solchen Versen aufzeigen, nein, der Heilige Geist ist nicht einfach irgendeine Kraft, sondern er ist wirklich eine Person. Nun, zu einer Person kann man ja eine Freundschaft pflegen, oder? Wenn wir Freundschaften kann ich ja nicht zu einer Kraft pflegen, oder? Das geht nicht gut. Also ich kann Freundschaft zu einer Person haben. Nun ist die Schwierigkeit jetzt, wie ist denn das jetzt genau? Wie kann man denn jetzt Freundschaft oder eben dieser Titel, der Freund in uns, wie müssen wir das denn jetzt verstehen? Wie können wir das irgendwie einordnen? Und das hat jetzt damit zu tun, dass diese göttlichen Personen eben ineinander so wie verschränkt sind. Jesus hat mal gesagt, der Vater ist in mir, ich bin im Vater. Oder, also gefragt worden, zeige uns den Vater. Ja, so lange seid ihr bei uns. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann muss ich sagen, mein Verstand jetzt, oder mein logisch denkender Verstand sagt, ja halt mal, jetzt beginnt es hier zu rattern, hier oben, oder? Das sind eben die kognitiven Fähigkeiten. Und dann sagt man, ja, aber halt mal, was heißt denn das jetzt? Wie können wir das irgendwie einordnen? Und da möchte ich jetzt aufzeigen, dass eben diese Durchdringung, diese gegenseitige Durchdringung der göttlichen Personen und die Einheit Gottes, oder Gott eben ist einer, dass das hier sehr zentral ist, auch für das Verstehen und Umgehen mit diesem Aspekt. Jesus hat ja das so ausgedrückt, in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt, für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Kannst du das nicht weiter ausführen, aber grundsätzlich, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm nachfolgen, dann nennt Jesus uns Freunde. Im Alten Testament wurde auch jemand Freund Gottes genannt. Weiß jemand gerade wer? Abraham, genau. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Und so sehen wir, Gott möchte mit uns eine innige Beziehung wie unter Freunden. Das ist eigentlich das, was er möchte. Und er, von seiner Seite, ist alles da. Und dann, in Römer 8, lesen wir dann über diese Innewohnung des Geistes Gottes. Es gibt noch viele andere Stellen, oder? Aber seit Pfingsten wohnt der Heilige Geist in uns. Und genau bei Römer 8 könnte man so nachlesen, also den Kontext blende ich jetzt ein bisschen aus. Er sagt einfach, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, oder, dann ist das und das. Wenn aber Christus in euch wohnt, jetzt seht ihr, das wird austauschbar eingesetzt. Das heißt, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes wohnt auch Jesus in dir. Aber Jesus hat ja auch gesagt, mein Vater und ich, wir kommen, um bei euch Wohnung zu machen. Das heißt, dass eben die ganze Dreieinheit Gottes letztendlich in uns wohnt. Und trotzdem ist es so, dass der göttliche Agent, der gesendet worden ist, der Heilige Geist ist. Das ist mir schon klar, das tönt ein bisschen verrückt und komplex, aber letztendlich, durch das, dass der Heilige Geist in uns wohnt, wohnt Gott in uns. Deshalb hat ja auch Paulus dann gesagt, den Korinthern, könnt ihr nachlesen, Kapitel 23, wisst ihr denn nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Tempel ist eine Wohnstätte. Also das ist mal ganz wichtig, dass wir das so sehen können. Und einfach diese Durchdringung. Nun ist vielleicht die Frage, und wir haben letztens auch mal noch darüber gesprochen, ja, an wen soll ich denn mich im Gebet richten? Also an welche der drei göttlichen Personen soll ich denn jetzt mein Gebet richten? Oder wen soll ich ansprechen? Oder wenn ich jetzt jemanden habe, einen Toffi, dann sage ich, hoi Toffi, oder? Dann weiß ich, oder ich kann ihn so ansprechen. Aber wie ist das jetzt bei Gott? Ja, wen soll ich denn jetzt ansprechen? Und die Beantwortung von solchen Fragen, oder, das ist nicht eine philosophische Überlegung, sondern da gehen wir einfach in die Bibel und schauen mal, was hier steht. Und wenn man jetzt die Bibel durchforstet, dann haben wir eigentlich auf der einen Seite die Unterweisung Jesu. Also ab und zu beten ja wir was? Das Vater unser. Also Jesus hat uns eigentlich gelehrt, wir dürfen uns an den Vater wenden. Oder wie es dann in Römer 8 auch heißt, der Geist in uns, der uns letztendlich dazu führt, auszurufen, Abba, Vater. Abba heißt ja aramäisch Papi eigentlich, also Vater. Wir haben also viele Stellen, die uns hinweisen, wir dürfen uns wirklich zum Vater im Himmel wenden direkt, dürfen ihn als Vater, als unserem Vater ansprechen, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind. Dann haben wir aber auch Stellen, bei denen Jesus angesprochen ist. Zum Beispiel Stephanus, als er gesteinigt worden ist, Apostelgeschichte 7, er ruft da eigentlich ganz klar zum Herrn Jesus. Oder auch der Paulus, möchte ich euch erinnern, 2. Korinther 12, der hatte dort beschrieben, hat ein Dorn im Fleisch und das ist sehr schwierig. Und er hat dreimal, sagt er dann, nicht zum Vater, sondern zum Herrn gebetet. Kyrios ist einfach der Herr, also der Herr Jesus, zum Herrn Jesus. Was wir aber nicht finden, dass jemand zum Heiligen Geist gebetet hat. Man könnte die ganze Bibel durchforsten. Wenn das jemand findet, ich zahle einen Kaffee. Ja gut, Mittagessen. Also, das haben wir nicht. Jetzt, persönlich muss ich sagen, ich habe eine Präferenz, sage ich mal, und das ist Jesus. Weil es heißt ja da auch im 2. Timotheus 2, er ist der einzige Mittler zwischen Mensch und Gott. Deshalb ist es für mich recht natürlich, einfach zu Jesus zu beten. Aber wir dürfen auch zum Vater beten. Ich persönlich bete jetzt nicht direkt zum Heiligen Geist, sondern ich bete hoffentlich im Geist. Ich will das aber jetzt einfach auch nicht verurteilen. Es gibt auch Momente, wo man wirklich sagt, Heiliger Geist, erfülle diesen Raum oder was immer. Ich glaube, da dürfen wir dann auch nicht zu kleinlich sein. Aber einfach als Befund, dass ihr das mal so mitnehmt. Übrigens, Nebenbemerkung, also was wir wirklich nie machen dürfen, das ist zu Maria beten oder zu irgendeinem Heiligen beten. Also das ist wirklich, oder zu Engel beten, das ist eine Sünde. Das vielleicht noch als Klarstellung. Gut, jetzt möchte ich noch auf vier Aspekte eingehen. Und zwar haben wir ja auch das letzte Mal von Toffi gehört, vom Parakletus. Und da habe ich mir dann eben erlaubt, mit deiner Erlaubnis da dein KI-Bild zu verwenden. Finde ich nämlich noch ganz gut. Wir haben hier den Läufer, oder? Der spurtet und dann haben wir den Parakletos, der hilft, oder? Hilft ihm, stärkt ihm, gibt ihm Tipps und so weiter. Natürlich ist der Heilige Geist noch ein bisschen mehr jetzt als ein physischer Parakletos, oder? Aber ich denke, das Bild passt. Einfach mal mitnehmen, was ist denn jetzt die Aufgabe des Heiligen Geistes? Und die primäre Aufgabe, also ich möchte einfach auf vier, also wie auf vier Punkte zusammennehmen, vier Schwerpunkte da setzen, die eben auch mit dieser Freundschaftsbeziehung letztendlich zu tun haben. Die erste ist, er offenbart uns die Wahrheit. Oder das heißt, er führt uns in die ganze Wahrheit. Er verherrlicht Jesus. Der Heilige Geist letztendlich zeigt auf Jesus hin. Und Jesus ist ja die Wahrheit. Gleichzeitig ist der Heilige Geist der Geist der Wahrheit. Er verweist auf Jesus als die Wahrheit. Und dann haben wir, und das hat ja Jesus auch gesagt, dein Wort ist Wahrheit. Eben hier das Wort Gottes, das für uns die Wahrheit enthält. Zweiter Aspekt, er bewirkt diese Veränderung in uns, die Transformation. Da gebe ich euch von Titus 3b eine Trempsche Übertragung. Durch die Barmherzigkeit Gottes hat uns der Heilige Geist neu geboren. Und, immer noch eben der Heilige Geist, erneuert uns fortwährend im Prozess der Heiligung. Sehen wir, was passiert. Also der Heilige Geist ist derjenige, der erleuchtet, dann aber auch da ist, wenn jemand sein Leben Jesus übergibt, also von neuem geboren wird. Und dann, wenn wir unterwegs sind, ist der Heilige Geist in uns derjenige, der uns erneuert, unseren inneren Menschen erneuert. Und oft hat das ja dann noch einen Ausfluss auf den äußeren Menschen, der dann oft auch gesund wird oder gesund bleibt. Dritter Aspekt, er befähigt uns zum Dienst. Er ist derjenige, der die Gaben gibt, wie er will. Wir sind ja ein Organismus. Wir haben eine Organisation, das brauchen wir, damit das Ganze menschlich funktioniert. Aber letztendlich ist die Kirche Gottes ein Organismus, eben ein lebender Organismus. Und jeder von uns ist ein Glied in dieser Kirche. Und du bist berufen, hier deinen Platz einzunehmen, also nicht diesen Platz hier einfach nur einzunehmen, natürlich auch, aber den Platz einzunehmen mit den Gaben, die der Heilige Geist dir schenkt, damit du eben dann wirken kannst. Und das ist ganz wichtig, er gibt dazu nicht nur die Begabung, sondern auch die Kraft, um das eben dann auszuführen. Und er leitet uns auch auf vorbereitete Werke. Vierter Punkt, als der Heilige Geist, eben als Parakletos, und das scheint mir jetzt ganz speziell, auch gerade in Bezug auf Freundschaft, in die Gemeinschaft. Er führt uns in die Gemeinschaft. Es gibt hier einen wunderbaren Vers im 2. Korinther 13. Die Gnade, des Herrn Jesus Christus, was tut der Sohn? Die Liebe Gottes. Und bei Paulus ist es oft so, dass er nur Gott schreibt. Und im Kontext merkt man, da meint er jetzt bewusst Gott Vater, weil er eben Christus nebendran gestellt hat. Die Liebe, die selbstlose Liebe Gottes, eben des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft. Das heißt, nicht nur die Gemeinschaft mit Gott selber ist möglich durch den Heiligen Geist in uns, sondern die Gemeinschaft untereinander. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, die Stiftshütte. Sagt euch das etwas? Das ist das Heiligtum, oder? Das in der Wüste mussten sie das bauen und da gab es dann diese Bretter, die waren dann mit Gold überzogen und zwischendrin, unsichtbar, hatte es eine Stange. Und diese Stange symbolisiert den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja auch für unsere Augen unsichtbar. Er ist aber derjenige, der uns verbindet. Oder jeder von uns ist so ein Brett, oder, das dort ist. Sorry, jetzt dieser Vergleich, aber... Und wir sind verbunden durch diesen unsichtbaren Heiligen Geist, damit wir auch untereinander diese Gemeinschaft haben. Und nicht nur Freundschaft mit Gott, sondern auch untereinander Freundschaft. Das gehört hier eigentlich auch mit dazu. Ich möchte hier jetzt bald einen Doppelpunkt setzen. Und euch ermuntern, pflegt diese wirklich spezielle Freundschaft. Es ist eine Freundschaft eben nicht nur jetzt zum Heiligen Geist, sondern zur ganzen Gottheit. Wir haben das gesehen, das können wir oft, wird das austauschbar auch verwendet, die einzelnen Personen. Nun, Gemeinschaft oder eine Freundschaft pflegen bedeutet Zeit haben füreinander. Oder ich kann nicht jemanden als Freund haben und sehen einmal im Jahr, also eine Stunde, das ist eine schwierige Freundschaft, würde ich jetzt mal sagen. Und sonst keine Kommunikation. Das heißt also, Freundschaft braucht Zeit. Letztendlich ist diese Freundschaft mit Gott auch nicht kompliziert. Man muss also nicht Theologie studieren, sondern einfach ein Herz haben, das sich freut, mit Gott zusammen zu sein. Mit ihm den Dialog zu pflegen. Oder wenn ich mit einem Freund zusammen bin und ich esse mit jemandem zum Beispiel Mittag und stellt euch jetzt mal vor, ich würde gar nichts sagen. Nur der andere würde immer reden. Und das würde jetzt jemand beobachten. Ich würde sagen, das ist eine komische Freundschaft. Oder? Da redet nur immer einer. Also ein Dialog heißt beide reden, oder? Und wenn beide reden, heißt das, derjenige, der nicht redet, der hört zu. Deshalb hat Gott uns ja zwei Ohren gegeben, oder? Das ist wichtig. Und nur einen Mund. Also das ist ganz wichtig. Das heißt, dieser Dialog. Und nochmals, ich ermuntere einmal mehr. Hier spricht der Heilige Geist direkt. Nimm es auf. Sei aber auch aufmerksam. Was sagen andere? Welche Begegnungen hast du? Manchmal immer sind es Eindrücke, was immer. Einfach aufmerksam sein im Gebet, Herr, ich bin da. Mein Herz ist offen. Rede du zu mir. Und dann bring ihm alles. Nimm dir Zeit. Und da muss ich ehrlicherweise bekennen, das ist sehr, sehr angefochten. Diese Zeit, eben, ich habe dann diesen Vers auch, der mir sehr wertvoll geworden ist, dass ich da Jesaja wieder ein bisschen vertieft habe. In Stille sein und im Vertrauen ist eure Stärke. Einfach das Ruhigwerden vor Gott, eben hinhören, etwas aufnehmen, was er uns hier gegeben hat. Und da möchte ich einfach ermuntern, uns alle, mich selber, natürlich eingeschlossen, suchen wir doch diese Räume, eben diese vertrauten Gemeinschaft, pflegen wir eben diese Freundschaft mit Gott, dass wirklich, wenn wir dann in der Ewigkeit sind, uns wirklich der Herr empfangen kann. Ja, du warst wirklich ein Freund, der hat auch mal auf mich gehört und hatte Zeit für mich. Oder? Also wirklich, da möchte ich euch ermuntern.